Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll der Sinn meines Lebens sein. Das könnte auch über der Predigt stehen. Und ich möchte zunächst mal noch beten. Ja, Jesus Christus, hab du Dank für diesen Tag, den du uns schenkst. Hab du Dank für dein Wort, das du uns gibst. Herr Jesus, mach jetzt unsere Herzen offen für dein Wort und schenke uns offene Herzen zum Hören auf dein Wort und schenk Gnade dann zur Umsetzung. Wir bitten dich darum. Amen. Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch mitnehmen in das Jahr 913 bis 911 vor Christus. Zu dieser Zeit regierte in Juda König Abia. Wir lesen von ihm in 1. Könige 15, die Verse 1 bis 8 und im 2. Chronikbuch, Kapitel 13. Ich möchte zunächst den Text aus 1. Könige 15, 1 bis 8 lesen. Im Laufe der Predigt werde ich aber auch noch auf 2. Chronik 13 eingehen. Zunächst 1. Könige 15, 1 bis 8. Im 18. Jahr der Regierung des Königs Jerobeam, des Sohnes Nebats, wurde Abia König über Juda. Er regierte 3 Jahre lang in Jerusalem. Der Name seiner Mutter war Macha, eine Tochter Abisaloms. Und er wandelte in allen Sünden seines Vaters, die dieser vor ihm getan hatte, und sein Herz war nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Doch um Davids willen gab der Herr, sein Gott, ihm eine Leuchte in Jerusalem, indem er seinen Sohn ihm nachfolgen und Jerusalem bestehen ließ. Weil David getan hatte, was recht war in den Augen des Herrn und nicht gewichen war von allem, was er ihm gebot, sein Leben lang, außer der Sache mit Uriah des Hethiters. Und es war Krieg zwischen Rehabiam und Jerobeam ihr Leben lang. Was aber mehr von Abia zu sagen ist und was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Juda? Und es war Krieg zwischen Abia und Jerobeam. Und Abia legte sich zu seinen Vätern und sie begruben ihn in der Stadt David. Und Asa, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Der Vers, der das Leben des Königs Abia am besten charakterisiert, ist der Vers 3, wo wir lesen, und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott. Deshalb habe ich die Predigt überschrieben mit dem Thema, Achtung, Lebensgefahr durch konsequente Inkonsequenz. Um das Leben Abias auch geschichtlich einordnen zu können, möchte ich zunächst ein paar Sätze zu dem geschichtlichen Kontext sagen. Nachdem König David gestorben war, wurde sein Sohn Salomo König. Und dieser Salomo hat einen sehr guten Start. Wir wissen, dass Gott Salomo am Anfang seines Dienstes einen Wunsch erfüllen wollte. Und Salomo bat um ein weises und verständiges Herz. Diese uneigennützige Bitte gefiel Gott und er erfüllte sie. Kein Herrscher vor und nach ihm wurde mit solcher Weisheit ausgestattet wie Salomo. Seine Weisheit wurde sprichwörtlich. Wir sprechen ja heute beispielsweise noch von salomonischen Urteilen. So baute er den Tempel und regierte zunächst nach dem Willen Gottes. Leider wurde im Laufe seines Lebens die Gottesbeziehung schwächer, was im Wesentlichen mit seinen vielen Frauen aus anderen Kulturbereichen einherging. Diese brachten ihre Götter mit und Salomo hatte im Alter nicht mehr die Kraft zu widerstehen und fing selbst an, anderen Göttern zu huldigen. Daraus folgte Gottes Gericht. Gott kündigte an, einen großen Teil des Volkes wegzunehmen und das Reich zu teilen. Das geschah aber nicht mehr zu Salomos Lebzeiten, Doch musste Salomo schon zu seiner Zeit erleben, wie Widersacher auf den Plan traten und die lange Friedenszeit, die er in seiner Regierung hatte, zu Ende ging. Zur Teilung des Reiches kam es dann nach Salomos Tod im Jahre 931, als sich das Nordreich, auch begünstigt durch unkluge Entscheidungen des neuen Königs Rehabeam unter Jerobeam, vom Südreich Juda trennte. Und wenn Rehabeam menschlich gesehen schlechte Entscheidungen traf, so war die Reichsteilung doch letztlich ein Gericht Gottes. Die Könige der beiden Reiche waren zeitlebens verfeindet und immer wieder brachen auch bewaffnete Konflikte aus. In diese Zeit wird nun Abia geboren und als Sohn König Rehabeams wurde er dann im Jahre 913, als Rehabeam starb, neuer König. Und aus den Berichten kann man einiges erkennen. Und mein erster Gedanke ist, Abia war auf der falschen Spur. Abia hat sicher keine optimalen Startbedingungen gehabt. Sein Vater Rehabeam ist alles andere als ein gutes Vorbild. Als Salomo gestorben war, sollte Rehabeam König über ganz Israel werden. Die Nordstämme ließen anfragen, ob Rehabeam die Last, die der König dem Volk aufbürdete, verringern würde. Salomo hatte sehr starke Lasten an das Volk verfügt. Zunächst beriet er sich mit den Ältesten, die in dem Rat gaben, auf das Volk einzugehen. Dieser Rat gefiel dem Rehabeam aber gar nicht und so beriet er sich mit jüngeren Beratern. Diese rieten Rehabeam, noch mehr Lasten dem Volk aufzubürden. Das gefiel dem König schon wesentlich besser und er ging auf den Rat der Jungen ein. Und so kam es, wie es kommen musste. Die Nordstämme sagten sich unter Führung Jerobeams von Rehabeam los. Und so war die Reichsteilung vollzogen. Das angekündigte Gericht Gottes war eingetroffen. An dieser Begebenheit sehen wir, wie schon Rehabeam das Wohl des Volkes als Priorität für sein Handeln eben nicht sah. Er hatte sich selbst ganz oben auf der Agenda. Und hieraus können wir schließen, dass es nicht nur die fremden Götter waren, deren Götzendienst er unterstützte. Ganz oben stand auch er selbst als sein Gott. Und ich denke, dass gerade der Egoismus die am weitesten verbreitete Art des Götzendienstes ist, überhaupt ist. Sich selbst die Ehre geben und Gott die Ehre zu verweigern, sind wir ehrlich zu uns. Ist das nicht oft auch in unserem Leben ein Problem? Doch kommen wir wieder zurück zu Abia. Über den Einfluss seiner Mutter auf die Erziehung können wir nur spekulieren. Vermutlich stammt sie aus der Linie Absalom, einem Sohn Davids. Inwieweit hier fremde Gottheiten eine Rolle gespielt haben, können wir nicht so feststellen. Sicher wissen wir jedoch, dass unter Rehabeam, der von Salomo betriebene Götzendienst nicht abgeschafft wurde, sondern weiter das religiöse Leben stark bestimmt hat. Er hat den Götzendienst sogar noch ausgebaut. Wir sehen, auf der ganzen Linie war die Zeit Rehabeams eine Zeit des Abfalls. Auch wenn Gott teilweise noch Gnade zu seinen Unternehmungen und Auseinandersetzungen vor allen Dingen mit dem Nordreich geschenkt hatte. Da Rehabeam bereits 41 Jahre alt war, als er König wurde und 17 Jahre regierte, können wir davon ausgehen, dass Abia das alles hautnah mitbekommen hat. Doch es sind nicht nur negative Dinge, die Abia mitbekommen hat. Er wusste, wie David gelebt hat. Er kannte die Geschichten von ihm. Das wissen wir vor allem aus dem Bericht 2. Chronik 13. Er wusste um die Gebote und Verheißungen Gottes. Er wusste, wie Gott gehandelt hat und was er will. Abia war sozusagen kein Unwissender, doch er war einer, der sich nicht völlig auf Gott eingelassen hat. Er war inkonsequent oder wie es im Text heißt, sein Herz war nicht ungeteilt bei Gott. Viele würden Abia heute vielleicht ein gutes Zeugnis ausstellen. Er war immerhin tolerant. Für ihn gab es keine absolute Wahrheit. Er konnte irgendwie alles so nebeneinander stehen lassen. Kennen wir das? Die Frage, die der Prophet Elia später an Israel richtete, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Diese Frage hätten wir auch an Abia stellen können. Und trotz der Wankelmütigkeit Rehabiams und auch Abias hält Gott trotzdem an seinen Verheißungen fest. Das, was Gott David versprochen hat, hält er. Zumindest ein Stamm bleibt bestehen und damit die Verheißung an David, dass aus seiner Linie der Messias kommen wird. In all den Wirrnissen hält Gott seinen Plan aufrecht. Gott lässt sich nicht beirren, trotz menschlicher Schwächen und menschlichen Versagens. Er ist der unwandelbar Treue. Auch wenn er schwere Gerichte durchführt, an seinem Plan ändert sich nichts. Auch wenn das Volk Israel mehrheitlich in Götzendienst verfällt. Wir müssen hier ja sehen, dass bei der Landeinnahme früher unter Josua die Völker in Kanaan dem Gericht Gottes verfielen, weil sie so schreckliche Dinge taten. Kindesopfer, Tempelprostitution, Dinge, die Gott ein Gräuel waren, und diese Völker wurden dadurch gerichtsreif. Und trotzdem machte Gott mit diesem Volk weiter seine Geschichte. Welch einen wunderbaren Gott haben wir doch. Er gibt nicht auf, um seine Menschen zu werben. Er möchte nicht, dass wir scheitern. Er möchte, dass wir wieder zu ihm finden und von der Spalt und der falschen Spur kommen. Und dazu benutzt er oft schwere Gerichte, aber auch Gnade, seine Gnade und seine Güte, oft in schlimmen Zeiten. Wir können festhalten, Abia wird in eine vom Kriegsgeschehen bestimmte Zeit hinein zum König bestimmt. Trotz seines Wissens um die Größe und Allmacht Gottes hält er weiter am Götzendienst fest. Doch Gott ist mit Abia noch nicht am Ende. Er möchte weiter mit Abia seine Geschichte machen. Und wir werden sehen, Gott ist immer der eigentlich Handelnde. Und er möchte auch, dass Abia sein Herz ungeteilt ihm schenkt. Und damit bin ich bei meinem zweiten Gedanken. Abia hat die große Chance verpasst. Hierzu müssen wir uns jetzt den Text in 2. Chronik 13, diesen Text zuwenden. Hier lesen wir von einer Begebenheit, die uns in 1. Könige 13 nicht berichtet wird. Der Konflikt mit dem Nordreich spitzt sich zu. Der bewaffnete Krieg droht. In 2. Chronik 13, Vers 3 steht hier dazu: Und Abia rüstete sich zum Krieg mit einem Heer von tapferen Kriegern, 400.000 auserlesene Männer. Jerobeam aber rüstete sich zum Krieg gegen ihn mit 800.000 auserlesenen Männern, tapferen Helden. Abia war schon mutig, mit einer wesentlich kleineren Armee in den Krieg zu ziehen. Und er wusste sich in der Hand Gottes. Eigentlich möchte er den Bruderkrieg mit dem Nordreich vermeiden, obwohl die Sache schon sehr weit fortgeschritten ist. Abia stellt sich, bevor es zum Krieg kommt, auf einen Berg und spricht zu dem Nordreich. Diese Rede erinnert sehr stark an eine prophetische Predigt. Er appelliert an das Nordreich, sich wieder auf Gott zu besinnen. Ja, dieser alles andere als vorbildliche König wird zum Mahner und Rufer zu Gott. Und das kennen wir aus der Geschichte, dass Gott ja oft Menschen gebraucht als seine Werkzeuge, die nicht in seiner Spur sind. Zum Beispiel denke ich an einen Nebukadnezar und so weiter, wo Gott sagt, mein Knecht Nebukadnezar, er benutzt diese Menschen. Man kann sich fragen, wie kommt ein Mann wie Abia dazu, Gottes Wort zu verkündigen? und das Volk Israel zur Buße zu rufen, das Nordreich. Wir hören zunächst einmal an, was Abia den Israeliten zuruft. 2. Chronik 13, ich lese zunächst die Verse 4 bis 12. Vor dem Kampf stieg Abia auf den Berg Zemarayim, das zum Bergland Ephraim gehörte, und rief: Hört mich an, Jerobeam und ganz Israel. Ihr müsst doch wissen, dass Jahwe, der Gott Israels, David und seinen Nachkommen die Herrschaft über Israel in einem Salzbund für alle Zeiten verliehen hat. Aber Jerobeam ben Nebat, ein Diener von Salomo ben David, rebellierte gegen seinen Herrn. Er scharte eine Gruppe von nichtswürdigen Abenteurern um sich und widersetzte sich Rehabeam ben Salomo. Rehabeam war damals noch zu jung, um ihm standzuhalten. Und jetzt meint ihr, ihr könnt dem Königtum Jahwes standhalten, das den Nachkommen Davids übertragen ist? Meint ihr, das gelingt, weil ihr so viele seid und weil ihr die goldenen Kälber bei euch habt, die Jerobeam euch zu Göttern machte? Habt ihr nicht die Priester Jahwes, die Nachkommen Aarons und die Leviten verstoßen und euch neue Priester eingesetzt, wie es die anderen Völker auch tun? Jeder, der mit einem jungen Stier und 7 Schafböcken kam, konnte sich zum Priester für die Nichtgötter weihen lassen. Doch unser Gott ist Jahwe. Wir haben ihn nicht verlassen. Bei uns dienen ihm die Nachkommen Aarons und auch die Leviten tun, was ihnen aufgetragen ist. Jeden Morgen und jeden Abend bringen sie Jahwe Brandopfer und wohlriechendes Räuchwerk dar. Sie sorgen für das Schichtbrot und den reinen Opfertisch und zünden jeden Abend die Lampen auf dem goldenen Leuchter an. Denn wir halten uns an die Anordnungen von Jahwe, unserem Gott. Doch ihr habt ihn verlassen. Seht, Gott ist mit uns. Er ist unsere Spitze. Bei uns sind auch seine Priester mit den Trompeten, um Lärm gegen euch zu blasen. Ihr Männer von Israel, kämpft nicht gegen Jahwe, den Gott eurer Väter. Das wird euch nicht gelingen. Soweit zunächst der Text. Abia möchte nicht, dass das Nordreich ins Verderben läuft. Er möchte das Nordreich wieder zurückgewinnen und dass sie wieder am Gottesdienst für Jahwe teilnehmen. Sicherlich war da auch Eigennutz bei, er wollte gern König über ganz Israel werden. Er will die Israeliten davon abhalten, einen aussichtslosen Krieg zu führen, der sie ins Verderben führt. Abia richtete diese Worte an das Nordreich trotz seiner zahlenmäßigen Unterlegenheit. Er führt im Nordreich 3 Dinge vor Augen, wo er deren Fehlverhalten sieht und nennt den gegenüber 3 Kennzeichen, was in Juda anders ist. Das Fehlverhalten Israels nennt er die Verwerflichkeit und den Abfall Jerobeams. Er gibt Jerobeam die Schuld an der Reichsteilung. Er hat sich mit nichtsnutzigen Leuten verbunden und die Unerfahrenheit seines Vaters Rehabeam ausgenutzt. Als 2. Fehlverhalten, die kultische Verirrung und der Abfall vom wahren Gott. Israel hat den wahren Gott verlassen. Sie haben sich goldene Kälber gemacht, die sie als Gott anbeten. Und 3. die fehlende Legitimation der Priester Israels. Die Priester stammten allesamt nicht aus der Linie Aarons und waren somit nicht zum Priesterdienst legitimiert. Demgegenüber setzt er die Kennzeichen Judas, wo Juda anders handelt. Juda wird von der von Gott eingesetzten Dynastie regiert. Hier benutzt er den Begriff des Salzbundes. So wie Salz vor Fäulnis schützt, so soll der Bund Gottes gegen jede Übertretung gesichert sein. Der Bund soll heilig, unlösbar, ewig bestehen. Als 2. das gesetzmäßige Priestertum ist nur in der Linie Aaron vorhanden. Beim Angriff werden die legitimierten Priester die Trompeten, die Lärmtrompeten blasen und Gott wird den Notruf hören. Und drittens, der wahre Gott ist auf der Seite Judas, weil Juda im Gegensatz zu Israel den wahren Gott nicht verlassen hat. Soweit die Kernpunkte von Abias Rede. Was können wir nun von dieser Rede halten? Sie enthält sicherlich viel Richtiges. Jerobeam die alleinige Schuld an der Reichsteilung zu geben, ist sicherlich nicht korrekt. Hier spielt auch das Fehlverhalten Rehabeams eine nicht kleine Rolle. Doch der eigentliche Grund ist der Gerichtsbeschluss Gottes, ausgelöst durch den Götzendienst Salomos. Diese Einsicht fehlt Abia komplett. Die Dinge mit der Verirrung im Götzendienst und der nicht legitimierten Priesterschaft im Nordreich treffen sicher zu. Auch der Hinweis auf die Segenslinie über die Linie Davids ist korrekt. Aber die Frage, die sich hier stellt, warum hält Abia diese Predigt nicht erst einmal sich selbst? Er hätte doch als König die Möglichkeit gehabt, in seinem Einflussbereich den Götzendienst zu unterbinden. Aber das versäumt er. Es wurde zwar dieser Gottesdienst immer noch durchgeführt, Zeremonien stimmten, aber das Herz war nicht dabei. Trotz der richtigen Erkenntnis fehlt die nötige Konsequenz in seinem Leben. Ich weiß nicht, ob das auch ein Grund ist, weshalb die gute Botschaft Abias an das Nordreich voll ins Leere läuft. Und so kam es zum Krieg. Und ich möchte jetzt weiterlesen, 2. Chronik 13, 13 bis 20. Und Jerobeam ließ die Männer im Hinterhalt eine Umgehung machen, um den Leuten von Juda in den Rücken zu fallen. So stand ein Teil des Heeres vor den Judäern, der Hinterhalt aber in ihrem Rücken. Als die Männer von Juda sahen, dass sie an zwei Fronten kämpfen mussten, schrien sie zu Jahwe. Die Priester bliesen die Trompeten, und die Männer von Juda stimmten das Kriegsgeschrei ein. Da schlug Gott Jerobeam und ganz Israel durch Abia und Juda. Die Männer Israels mussten vor Juda fliehen. Gott gab sie in ihre Gewalt. Abia und seine Männer brachten ihnen eine schwere Niederlage bei. 500.000 wehrtüchtige Männer blieben erschlagen liegen. Damals wurden die Israeliten in die Knie gezwungen und die Leute von Juda hatten die Oberhand, denn sie vertrauten auf Jahwe, den Gott ihrer Väter. Abia verfolgte Jerobeam und noch weiter und nahm ihm die Städte Beth-El, Jeschana und Ephrom samt den dazugehörigen Ortschaften ab. Solange Abia lebte, kam Jerobeam nicht wieder zu Kräften und Jahwe ließ ihn schließlich sterben. König Jerobeam versuchte, den Krieg durch eine List zu gewinnen. Durch seine zahlenmäßige Überlegenheit umzingelte er die judäische Armee. Und die tun dreierlei. Erstens, sie rufen Gott an. Zweitens, die Priester blasen die Lärmtrompeten, wie es Abia in seiner Rede angekündigt hatte. Und drittens, die Krieger stimmen in das Kriegsgeschrei ein. Und dann wird der Krieg entschieden. Aber wie? Gott selbst greift ein. Er hört auf das Flehen der Judäer. Und das lesen wir, das wird viermal betont, in Vers 15. Da schlug Gott Jerobeam und ganz Israel durch Abia und Juda. Vers 16. Gott gab sie in ihre Gewalt. Vers 18. Die Leute von Juda hatten die Oberhand, denn sie vertrauten auf Jahwe, den Gott ihrer Väter. Und 20 zu Jerobeam sagt er dann, und Jahwe ließ ihn schließlich sterben. Und dann gab Gott Abia noch weitere Städte in seine Hand. Was hat dieser Abia alles mit Gott erlebt? Wie reich wurde er gesegnet und belohnt? Doch was macht Abia? Und damit komme ich zu meinem dritten Gedanken. Abia hat das Ziel verfehlt. Trotz dieser großen Dinge, die Abia mit Gott erlebt hat, kommt es nicht zu einer Lebenswende. Er löst sich nicht vom Götzendienst. Welch eine Tragik im Leben dieses Königs. Man möchte ihm Römer 2, Vers 4 zurufen. Abia, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Leider kehrt er nicht um und verpasst so die Gelegenheit, zu einer positiven Lebensbeurteilung zu kommen. Er bleibt konsequent inkonsequent. In dieser Tragik seines Lebens nicht ganze Sache mit Gott zu machen, nie das Herz ganz Gott zu geben. Es ist schon interessant, dass der Schreiber des Chronikbuches auf eine Lebensbewertung des Abia verzichtet. Bei allen anderen Königen steht eine Gesamtbewertung, ob positiv oder negativ. Warum fehlt die wohl hier? Das können wir nicht mit Bestimmtheit sagen. Vielleicht wegen der vielen positiven Dinge, die zweifellos in Abias Leben da waren, wollte der Chronist kein negatives Gesamturteil schreiben. Gottes Wort ergänzt sich aber, und so entnehmen wir das Gesamturteil dem ersten Königebuch in dem dritten Vers. Und er wandelte in allen Sünden seines Vaters, die dieser vor ihm getan hatte, und sein Herz war nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Dass wir nicht mehr von Abia wissen, liegt sicher darin begründet, dass er nur etwas mehr als 2 Jahre regiert hat. Warum er so früh starb, davon berichtet uns die Bibel nichts. Es fällt auf, dass Abia zwar in Jerusalem, aber nicht in der Königsgruft begraben wurde. Das könnte ein Hinweis auf eine schwere Erkrankung sein. Aber das bleibt alles Spekulation. Wir wissen noch, dass er 14 Frauen hatte und 22 Söhne und Töchter zeugte. Klar ist, dass er die Kinder nicht alle während seiner weniger als 3-jährigen Königszeit bekommen hat. Nachdem er verstorben war, wurde einer seiner Söhne, nämlich Asa, König. Und dieser Asa war es dann, der ein durchweg positives Zeugnis ausgestellt bekommt. Dieser Asa tat, was in Gottes Augen gut war. Trotz des wankelmütigen Verhaltens seines Vaters führt Asa dann Reformen durch, die zur Erneuerung des Bundes mit Gott führten. Auch hier sieht man wieder, wie Gott handelt. Er lässt sich in seinem Plan nicht durch falsche menschliche Verhaltensweisen kaputt machen. Und so führt er seinen Plan durch, den er David verheißen hat. Von David über die ganzen Könige Judas, über die 70-jährige Gefangenschaft in Babylon, bis hin zu Jesus, unserem Herrn und Heiland, dem verheißenen Sohn Davids, dem Messias. 1000 Jahre Verheißung, welch ein treuer Gott. Gott ist und bleibt der Handelnde der Geschichte, der sich das Heft nie aus der Hand nehmen lässt, auch heute nicht. Und ich komme zum Schluss. Was können wir jetzt aus der Geschichte von König Abia für uns heute lernen? Wisst ihr, Abia will für uns ein warnendes Beispiel sein, das uns zeigt, wie wichtig es ist, konsequent zu leben. Abia hatte sicherlich einige Lichtpunkte in seinem Leben. Ich erinnere da nochmal an die Rede vor den Israeliten. Leider hat er diese Rede nicht auf sich selbst angewandt. Er hat nicht die Lehre daraus gezogen, dass auch er klare Sache mit Gott machen muss. Ihm fehlte der Mut, sich ganz auf Gott zu verlassen. Sein Herz war nicht ungeteilt bei Gott, im Gegensatz zu David. Sicher, auch David hat Fehler gemacht und David war auch schwer in Sünde gefallen. Aber er war bereit, dazu zu stehen und um Vergebung zu bitten. David machte keine Rechtfertigungsversuche. Er erkannte sich als Sünder und deshalb war er und wird er auch in der Bibel ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Und so geht die Frage an uns. Sind wir, ist unser Herz ungeteilt bei Jesus? Oder sind bei uns auch Dinge in unserem Leben, die wir bereinigen müssen, Schuld, die wir nicht bekannt haben? Von Natur aus befinden wir uns ja alle auf der falschen Spur. Aber wir dürfen umkehren, wir dürfen zu Jesus kommen. Denken wir an Abia. Wie viel hat dieser König mit Gott erlebt? Gottes Eingreifen hautnah miterlebt und trotzdem gab er den Götzendienst nicht auf und blieb auf der falschen Spur. Sicherlich haben wir in unseren Wohnungen keine Götzenbilder hängen, vor denen wir, die wir anbeten. Ich habe vorhin schon den vielleicht schlimmsten Götzen genannt. Wir selbst. Unseren Egoismus. Ich, ich und nochmals ich. Oder wie sieht es aus mit unserem Besitz? Denken wir da an die Warnungen Jesu bezüglich des Reichtums. Oder wie sieht es aus mit der Warnung, die wir haben in den Sendschreiben? Zum Beispiel im ersten Sendschreiben an Ephesus. Lieben Geschwister, haben wir noch die erste Liebe? Brennt es in uns noch für die Sache Jesu? Sind hier nicht Parallelen zu Abia? Erste Liebe verlassen oder kann man nicht genauso sagen, das Herz nicht ungeteilt bei Gott, bei Jesus? Oder, und das ist mein letztes Beispiel, mit der Warnung im letzten Sendschreiben an Laodicea, Lauheit, Schlafmützigkeit im Glauben, nicht heiß sein, nicht kalt. Beschreibt das nicht genau das Leben des Abia? Und davor will uns dieser alttestamentliche Text warnen. Er will uns aufrufen, bei Jesus zu bleiben. Täglich unser Leben an Jesus und seinem Wort auszurichten. Gemeinschaft zu pflegen und uns rechtzeitig korrigieren zu lassen vom Wort Gottes her. Ich habe eben von König Salomo gesprochen, der so einen guten Start hatte, aber dann abgewichen ist, aus der Spur gekommen ist. Dass wir nicht wie Abia viel wissen, aber die notwendigen Konsequenzen nicht sehen und die Chance zur Umkehr nicht nutzen. Deshalb das Thema dieser Predigt, Achtung, Lebensgefahr, bei konsequenter Inkonsequenz. In einem Andachtsbuch las ich unter einer Andacht über diesen König Abia den Satz: Langfristige Treue ist das, was zählt. Und ich denke, das trifft den Kern. Abia hatte kurze geistliche Highlights in seinem Leben. Doch das konsequente Festhalten an Gott, das fehlte ihm. Ich wünsche uns allen, dass wir an Jesus festhalten und nicht durch Verharren auf der falschen Spur und ungenutzter Chancen zur Umkehr das Ziel unseres Lebens verfehlen. Unser Herr reicht uns immer die Hand. Und das sehen wir an der großen Treue, die ich auch erwähnt habe, die Gott seinem Volk durch die Jahre immer wieder gegeben hat. Gott ist treu. Lasst uns seine Hand ergreifen. Jesus hat für unser Leben, unsere Schuld und für unser Versagen bezahlt. Das werden wir gleich auch im Abendmahl noch einmal schmecken dürfen, was er alles für uns getan hat. Wisst ihr, wir brauchen nur einzuschlagen, an Jesus festzuhalten. Lieben Geschwister, sind wir da konsequent? Nichts anderes führt zum Ziel. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, hab du ganz herzlich Dank für dein Wort. Hab du Dank, Herr, dass du ein treuer Gott bist. Hab du Dank für alles, was du für uns getan hast. Und wir möchten dich bitten, dass wir die Konsequenz daraus ziehen und auch an dir festhalten, deine Hand ergreifen. Hab du Dank, Herr, für dieses Wunderbare, was du uns immer wieder anbietest. Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.